wird zum Licht, wenn der Tod mit uns spricht.
Postmortem, Dr. von Schattenreichs Notizen. Ein Mikro-Spin-Off des True-Crime-Podcasts Jenseits der Beweise, Schattenreichs Spurensuche.
Verbrechen verstehen mit Dr. Maximilian von Schattenreich.
Stellen Sie sich eine warme Sommernacht vor. In einer verlassenen Scheune liegt ein menschlicher Körper auf einem staubbedeckten Holzboden. Ein stechender, fauliger Geruch schlägt einem entgegen, während Maden bereits über den Leichnam kriechen, der auch von Fliegen magisch angezogen wird. War noch vor wenigen Stunden Leben in diesem Körper, so hat sich nun eine andere Kraft breit gemacht, die Verwesung. Wie ein düsteres Uhrwerk setzt hier ein Prozess ein, den das alte Ägypten schon im Glauben an die Unsterblichkeit fürchtete. Der Körper zerfällt, und die Natur nimmt Besitz von ihm. Aber kann die Gestalt des Zerfalls uns etwas erzählen? Wie schnell wird aus Fleisch Geruch, aus Haut Schleier? Und was verraten uns Insektenlarven und Verfärbungen an der Leiche über den Tathergang? Und damit willkommen zu Notiz Nummer 4 von Postmortem, dem Mikro-Spin-Off meines True-Crime-Podcasts Jenseits der Beweise. Ich bin Dr. Maximilian von Schattenreich und heute gehen wir der Verwesung auf den Grund. Jenem Prozess, der nach Livor und Rigor Mortis beginnt, wenn Bakterien, chemische Reaktionen und Aasfresser sich über den Leichnam hermachen. Kaum ist der letzte Herzschlag verklungen, beginnt im Inneren des toten Körpers eine Art Selbstverdauung, die Autolyse. Enzyme in den Zellen lösen Strukturen auf. Innerhalb weniger Stunden nach dem Tod verflüssigen sich erste Organe und das Gewebe wird lappig. Bald schon brechen anaerobe Bakterien durch die Darmwand ins Gewebe vor. Die Fäulnis setzt ein. Typische Anzeichen sind ein faulig-süßlicher Geruch und Gasbildung im Körper. Durch die Gasproduktion bläht sich der Leichnam auf. Arme, Beine und Körper wölben sich an Schultern und Bauch nach außen. Sobald die Darmflora ihre schwefelhaltigen Gase freisetzt, legt sich ein fahles Grün auf den Unterbauch, genau dort, wo Blutreste und Bakterien aufeinandertreffen. Innerhalb weniger Stunden dunkelt dieser Fleck zu einem tiefen violetten Schwarz nach. Die Farbwandlung, ausgelöst durch Sulfhämoglobin aus zerfallenden Erythrozyten, gilt als eines der frühesten und sichersten Zeichen der bakteriellen Zersetzung. Und die Fäulnis tritt stets Hand in Hand mit dem süßfauligen Odeur flüchtiger Leichengase auf, dem intensiven Leichengeruch. Wer selbst experimentieren möchte, nehme ein walnussgroßes Stück Schweinefleisch, lege es auf einen Teller und lasse es 2 bis 3 Tage im warmen Zimmer stehen. Der sich einstellende Geruch ist ähnlich durchdringend wie der Gestank der Fäulnis. Er ist für Menschen ein klares Indiz dafür, dass der Körper nicht erst seit kurzem, sondern schon einige Tage tot ist. Entsorgen Sie unbedingt das Fleischstück nach dem Experiment. Es ist nicht mehr zum Verzehr geeignet. Gleiches gilt übrigens, wenn Sie einmal vergessen sollten, Ihr frisch eingekauftes Fleisch direkt in den Kühlschrank zu packen. Bereits bei Temperaturen ab 10 Grad Celsius vermehren sich Bakterien rasant. Nach 2 Stunden ohne Kühlung sollten Sie auch dieses Fleisch entsorgen. Den unangenehmen Fäulnisgeruch können Sie bekämpfen, indem Sie Kaffeepulver in einem feuerfesten Schälchen anzünden oder ganz auf das Experiment verzichten, wozu ich Ihnen raten würde. Betrachten wir den Verlauf der Verwesung nun aber noch einmal genauer, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach Herzstillstand und Leichenstarre dominiert zunächst die innere Zersetzung bei der Autolyse und Fäulnis. Beginnend im Darm lösen körpereigene Enzyme die inneren Organe teilweise auf. Bei der Fäulnis nutzen Mikroorganismen menschliche Zellbestandteile für ihren Stoffwechsel. Gase entstehen und der tote Körper färbt sich grünlich, bläht sich auf bzw. schwillt an, entwässert sich und riecht unangenehm. In diesen Wochen stinkt der Kadaver am stärksten und auch Körperhöhlen blähen sich immer wieder mit Fäulnisgasen auf. Nach der Entwässerung der Leiche beginnt die aktive Verwesung. In dieser Phase fressen Insekten, vor allem Fliegenlarven und Maden, sowie Nekrophagen wie Käfer und Aaskäfer die Weichteile ab. Fleisch und Organe verschwinden zusehends. Oft sieht man dann weiße Madenströme in offenen Wunden oder Körperöffnungen wimmeln. Bakterien und Pilze oxidieren organische Verbindungen. Schließlich setzt die Skelettierung ein und es verbleibt nur noch ein Gerüst aus Knochen, Sehnen und Hautfetzen. In klimatischer Umgebung dauert es von den ersten Fäulniszeichen bis zur reinen Skelettierung meist einige Monate, in tropischen Gefilden oft nur wenige Wochen. Erst im Endstadium sind auch die letzten weichen Gewebebestandteile verschwunden. Im weiteren Verlauf können die Knochen mineralisieren. Sie werden entweder durch Verwesung zersetzt oder durch Verwitterung abgebaut. Die enthaltenen Mineralien können dann unter Beteiligung von Mikroorganismen in den Boden gelangen und dort von Pflanzen aufgenommen werden. Die Geschwindigkeit dieses Zerfalls hängt von unzähligen Faktoren ab. Jeder Leichenfundort ist dabei individuell. In einer warmen Sommernacht kann ein Leichnam binnen eines Tages so stark verwesen, dass wir von außen kaum noch Frische erkennen, während bei Kälte fast nichts zu sehen ist. Die Rechtsmedizin kennt dabei einige Faustregeln. So gilt oft die nach dem deutschen Rechtsmediziner Johann Ludwig Kasper 1796 bis 1864 benannte Kaspersche Regel: Freiliegende Leichen verwesen am schnellsten. Wasserleichen etwa doppelt so langsam und im Boden bestattete Leichen gar etwa 8-mal langsamer. Mit anderen Worten bedeutet das, wirft ein Mörder den leblosen Körper seines Opfers in einen Fluss oder begräbt ihn in der Erde, kann das die Zersetzung dramatisch verzögern. Daher ist von hoher Bedeutung, sich nie auf Pauschalwerte zu verlassen, denn auch Kleidung, Wind und hunderte Mikroben schreiten mit ins Geschehen ein und können zu fehlerhaften Schlüssen führen. Nachfolgend habe ich für Sie, meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, einige Faktoren zusammengetragen, die das Verwesungstempo beeinflussen können. Erstens die Umgebung, also Luft, Wasser und Erde. Bei der Verwesung spielt Sauerstoff eine große Rolle. An der Luft können Insekten und Mikroben in großer Zahl Zugang finden, die Wärme der Sonne sorgt oft für schnelles Austrocknen und einen raschen Fraß. In Wasser ist der Zerfall hingegen verlangsamt. Der tote Körper kann nicht austrocknen und Bakterien im Wasser arbeiten schwächer als an Land. Deshalb dauert die Wasserverwesung etwa doppelt so lange wie an der Luft. Stellen Sie sich einen Leichnam vor, der wochenlang in einem Gewässer ruhte. Etwa 4 bis 6 Wochen nach dem Tod beginnt das Unterhautfettgewebe chemisch umzuschlagen. Aus den neutralen Körperfetten entsteht durch Verseifung, wir sprechen von Saponifikation, ein festes, bröckeliges Gemisch aus Fettsäuren, ihren Alkalisalzen und etwas Glycerin. Außen erscheint das wie grauweißes, wachsartiges Material, weshalb Laien von Leichenwachs sprechen. Doch Vorsicht! Das ist ein Missverständnis, denn in diesem Gemisch steckt kaum Wachs und nur wenig ursprüngliches Fett. In Wahrheit handelt es sich um eine chemisch entstandene Seife des Todes. Entscheidend ist der Luftabschluss. Daher findet man Adipoziere, wie das Leichenwachs genannt wird, fast ausschließlich bei Wasserleichen oder in extrem feuchten Gräbern, wo Sauerstoff kaum eindringen kann. In der Rechtsmedizin ist dieses Phänomen für zweierlei verantwortlich. Es konserviert Weichteile manchmal über Jahrzehnte und verrät zugleich, dass der Körper lange im Feuchten verborgen lag. Wird der Leichnam dagegen begraben, wird er sehr vielen Verwesungsfaktoren entzogen. Kein Sonnenlicht, kaum Insektenzugang, wenig Sauerstoff. Nach Kasper braucht ein frisch begrabener Körper etwa das Achtfache der Zeit im Vergleich zur Luftverwesung. In die dunkle, erdige Tiefe dringt kein Wind ein, Regen erreicht ihn nur als feuchter Boden und Aasfresser graben ihn höchstens alle paar Jubeljahre aus. Liegt ein Leichnam tief im Erdreich, ist sein Zerfall auf die langsame Tätigkeit weniger anaerober Mikroben beschränkt. Die konstant niedrige Bodentemperatur und gegebenenfalls einsickerndes Grundwasser bremsen diesen Prozess zusätzlich. Zweitens, Temperatur und Feuchtigkeit. Wärme beschleunigt den Zerfall, Kälte hemmt ihn. Im tropischen Regenwald oder einem warmen Heizungskeller können sich die Bakterien rasend vermehren. Hohe Luftfeuchtigkeit fördert die Zersetzung weiter. Nasse Leichen, nicht zu verwechseln mit Wasserleichen, faulen schneller, weil Feuchtigkeit und Bakterien leichtes Spiel haben. Trockenheit dagegen kann eine Mumifizierung bewirken. Bei extremer Trockenheit, etwa in der sengenden Wüstenhitze, entzieht die Luft dem Leichnam rasch jede Feuchtigkeit. Die Haut schrumpft zu pergamentartigem Leder, die Weichteile verdorren und an die Stelle des feuchten Verfalls tritt eine konservierende Austrocknung. Diesen Prozess nennen wir Mumifikation. Hier kommt die gewöhnliche Fäulnis beinahe vollständig zum Stillstand. Drittens, Kleidung und Einbettung. Ein Leichnam, eingehüllt in Wolldecken, Mäntel oder gar in den geschlossenen Schoß eines Sarges, ist wie in einer Thermoskanne isoliert. Jede Stofflage speichert Restwärme, hält Feuchtigkeit dicht am Körper und schirmt ihn zugleich von Luftzirkulation ab, als läge eine goldene Rettungsfolie darüber. So bleibt das Innere länger lauwarm, die Haut weniger umströmt und der Zerfall verläuft in Zeitlupe. Doch entblößt die Witterung Fleisch und Gliedmaßen, flutet frische Luft in jede Pore. Insekten finden sofort Angriffsflächen und die Verwesung beschleunigt sich wie ein entfachtes Feuer. Nasse Kleidung hingegen kann den Kühlschrankeffekt verstärken. Sie entzieht durch Verdunstung zusätzliche Wärme, kühlt den Körper wie ein natürlicher Eiskeller. Gleichzeitig saugt sie sich mit Leichensäften voll, konserviert stellenweise die Haut und schafft so ein paradoxes Mosaik aus unterkühlten, doch widerstandsfähigen Partien. Viertens, Körperbau und Krankheiten. Schlanke Personen mit viel Körperoberfläche verwesen schneller als mollige Menschen. Fett wirkt wie ein natürlicher Schutzmantel. Die stille Chemie des Todes kann aus reichlich Körperfett einen wachsähnlichen Panzer bilden, die bereits erwähnte Adipoziere. Ein üppiges Fettdepot, wie man es bei stark adipösen Verstorbenen vorfindet, liefert zwar besonders viel Rohmaterial, doch maßgeblich ist das Milieu. Herrschen Feuchtigkeit und Sauerstoffarmut, etwa in sumpfigem Erdreich, unter Wasser oder in einer überfluteten Kellernische, löst sich das Fett in einer langsam fortschreitenden Saponifikation auf, wie wir es bereits im Zusammenhang mit der Wasserleiche beschrieben haben. Die Triglyceride hydrolysieren, freie Fettsäuren und seifenartige Salze lagern sich zu einer kreidig-weißen, wachsartigen Masse an, die Organe und Muskeln regelrecht einbalsamiert. Dieser Leichenschutzfilm kann Weichteile über Jahrzehnte bewahren, als habe der Tod selbst eine Kerze über dem Körper ausgeschmolzen, um den weiteren Zerfall auf Standby zu schalten. Erkrankte oder stark ausgezehrte Leichen, die beim Tod wenig Körperfett hatten, verwesen oft rascher. Krankheiten und Vergiftungen können ebenfalls eingreifen. Bei manchen Infektionen oder Giften, etwa einer Morphiumüberdosis oder bei schweren Bakterieninfektionen, produziert der Körper kurz nach dem Tod nochmals Wärme, was die üblichen Zersetzungsmuster stören und verfälschen kann. Fünftens, Tiere und Insekten. Fliegen, Käfer, Würmer und andere Aasfresser leiten eine explosionsartige Zersetzung ein. Wo Schmeißfliegen Eier legen, wachsen Maden heran. Sie fressen Fleisch, bevor es überhaupt zusammenfällt. Wo der Wald dicht und das Unterholz voller Leben ist, lauern opportunistische Aasverwerter auf jede Spur von Fleisch. Wildschweine, Europas heimliche Abräumkommandos, können in Wäldern oder sogar auf Friedhöfen eine sorgsam verhüllte Leiche innerhalb kurzer Zeit an- oder ausgraben und große Gewebemengen bis auf die Knochen entfernen. Auch Füchse, Dachse und Ratten nagen sich unbarmherzig durch Stoff und totes Fleisch. Sogar streunende oder entlaufene Hunde sind im Ausnahmefall dokumentiert, wie sie an menschlichen Überresten fressen, allerdings meist in den Häusern oder Gärten ihrer verstorbenen Halter. Im freien mitteleuropäischen Wald kommen solche Fälle seltener vor, sind aber forensisch nicht ausgeschlossen. Das Ergebnis ist stets dasselbe. Was der Mensch zu verbergen sucht, tragen die Tiere in Windeseile davon und beschleunigen den Tanz der Verwesung um Tage oder gar Wochen. Je leichter Tiere und Insekten Zugang haben, desto schneller verschwindet das Weichgewebe. In der Forensik nutzt man das. Man weiß, dass bestimmte Insekten bestimmten Zersetzungsstadien folgen. So sprechen Entomologen oft vom leichenbesiedelnden Insektenzyklus. Fliegen kommen zuerst, danach Käfer. Die genaue Besiedlung und Entwicklungsstadien der Maden können daher sogar als lebende Uhr gelten, die uns einen verstrichenen Zeitraum seit dem Tod nennt. Sechstens, besondere Umstände. Auch ungewöhnliche Bedingungen spielen eine Rolle. Wurde ein Körper etwa in einem Kühlraum oder einem luftdicht verschlossenen Behälter gelagert, bleibt er ungewöhnlich gut erhalten, als wäre er gerade erst gestorben. Man spricht in der forensischen Literatur von Kühlhausleichen. Ein anderes Phänomen ist der Einfluss von Wasser. Liegt eine Leiche lange Zeit teils im Wasser, sei es durch aufsteigendes Grundwasser im Grab oder in einem Bachbett, quillt die oberste Hornschicht von Händen und Füßen erst weißlich auf, runzelt sich und löst sich schließlich wie ein pergamentartiger Handschuh ab. Diese Waschhaut entsteht nach einigen Stunden, bildet nach Tagen komplette Handschuhe und Socken aus Epidermis und verrät damit die Dauer der Unterwasserliegezeit. Findet man an einem trockenen Fundort solche abgelösten Hauthüllen, deutet das darauf hin, dass die Leiche zuvor im Wasser lag und erst später umgelagert wurde. All diese Einflüsse greifen ineinander wie Zahnräder eines chaotischen Uhrwerks. Ein festes Drehbuch des Verfalls gibt es nicht. Wo tropische Hitze, hohe Luftfeuchte und Heerscharen von Insekten zusammenwirken, kann bereits nach wenigen Tagen erster Knochen sichtbar sein. Am anderen Ende des Spektrums verwandelt sich ein Leichnam in sengender Wüstentrockenheit in eine lederne Mumie oder in wasserstauender Erde in einen hellen Fettwachspanzer, der Weichteile jahrzehntelang konserviert und ihre Zersetzung nahezu auf Eis legt. Solche konservierten Körper bleiben oft über viele Jahre weitgehend unverändert und zerfallen erst sehr langsam, wenn überhaupt. Deshalb zählt jeder Befund nur im Kontext seiner Umstände. Ein Toter, der in einem kühlen Gebirgstal liegt, kann tagelang nahezu unverwest erscheinen. Verlegt man dieselbe Leiche in einen stickigen, feuchtwarmen Raum, dreht die Natur ihre Uhr spürbar vor. Schon innerhalb des ersten Tages schimmert der rechte Unterbauch grünlich-violett, ein Vorbote der gärenden Bakterien. Nach 2 bis 3 Tagen beginnt der Körper sich zu blähen, Bauch und Gesicht wölben sich unter dem Druck der entstehenden Fäulnisgase und der süß stechende Geruch kündet davon, dass die Zersetzung nun in vollem Gange ist. Jede Faustregel versagt, wenn man die Umgebung ausblendet. Wie nutzt nun die Rechtsmedizin diese Verwesungsprozesse? Anders als bei der Leichenkälte kann man durch einfaches Messen kein schnelles Datum errechnen. Vielmehr dienen die Veränderungen als Indizien. Die nachfolgenden Verfahren und Werkzeuge helfen dabei. Leichengeruch und äußere Begutachtung. Bereits der erste Blick auf einen toten Körper am Tatort liefert kostbare Indizien, aber nur, wenn wir die sinnlichen Eindrücke korrekt einordnen. zeigt sich die Haut noch blass wachsfarben, verströmt der Körper kaum Geruch und lassen sich frische, hellviolette Livores wegdrücken, spricht alles für einen Tod vor wenigen Stunden. Ganz anders das Bild nach 1 bis 2 Tagen. In der rechten Unterbauchhälfte schimmert das schon erwähnte grünlich-violette Areal, das sich rasch ausbreitet. Nach 24 bis 36 Stunden nach dem Tod ist es das erste sichere äußere Zeichen beginnender Fäulnis. Kurz darauf dunkeln Marmorierungen entlang der Venen nach und ein süß-fauliger Geruch steigt auf. Ein sicherer Beleg für Bakterien und ihre Schwefelgase, die nun das Regiment übernehmen. Wo also leise Blässe herrscht, rechnet die Rechtsmedizin mit einem sehr jungen Leichnam. Wo grün-schwarze Flecken und das stechende Odeur des Todes dominieren, liegt der Eintritt des Sterbens mindestens 1 bis 2 Tage zurück. Und wie gesagt, je wärmer und feuchter die Umgebung, desto schneller entfaltet sich dieser übelriechende Farbwechsel. Forensische Entomologie. Schon bei der Spurensicherung rückt die Rechtsmedizin mit Pinzette und Sammelröhrchen an die Leiche heran. Jede Made, jede Puppenhülle ist eine tickende Uhr. Nach den heute geltenden Richtlinien der European Association for Forensic Entomology protokolliert man neben der Körper- und Umgebungstemperatur exakt, wo welche Insektenstadien sitzen. Vom Eigelege in den Nasenlöchern bis zur wandernden Drittlarve in der Jeansfalte. Im Labor bestimmt man anschließend Art und Entwicklungsstufe, also Ei, Larve, Puppe oder Imago, also die Adultform des Insekts, und gleicht sie mit temperaturabhängigen Wachstumstabellen ab. Unter günstigen Bedingungen, das heißt einer konstanten Witterung und früh gesicherten Proben, lässt sich so das postmortale Intervall oft auf ein enges Fenster von Stunden bis wenigen Tagen eingrenzen. Wie mächtig diese biologische Uhr sein kann, zeigt ein spektakulärer Fall aus dem Jahr 2012. Ein stark verwester männlicher Körper wurde an der kalabrischen Küste angespült, übersät nicht von Fliegen, sondern von Seepocken, Lepas anatifera. Die Forensiker maßen die Schalenlänge der Entenmuscheln, verknüpften sie mit marinen Temperaturdaten und errechneten so, dass der Tote mindestens 65 Tage, wahrscheinlich sogar bis zu 3 Monate, auf offener See getrieben sein musste, bevor er an Land gespült wurde. In einem Fall an der schwedischen Küste wurde durch Larven einer nordischen Seetangfliege sogar ermittelt, dass der Tote 4,5 Monate im kalten Meer trieb. Solche Entomologiefunde sind heute ein mächtiges Werkzeug und die Kombinationen aus Arthropoden- und Biofouling-Analysen geben Ermittlern heute Erkenntnisse, mit denen sich nicht nur das Wann, sondern auch das Wo des Todeswegs rekonstruieren lässt. Mikrobiologische Analysen. Stellen Sie sich die Leiche als Bühne vor, auf der unsichtbare Protagonisten in streng festgelegter Reihenfolge auftreten. Diesen mikrobiellen Takt hat ein Forschungsteam der University of Colorado vermessen. Mithilfe von Hochdurchsatzsequenzierung beobachteten sie, wie zuerst Bacteroidetes, dann Firmicutes und schließlich Actinomyceten das Zepter übernehmen. Tag für Tag in fast laborhafter Präzision. Aus dieser Abfolge ließ sich der Todeszeitpunkt in ihrem Modellorganismus selbst nach 45 Tagen noch auf plus minus 3 Tage eingrenzen. Eine spätere Feldstudie an Humankörpern im Freien bestätigte, auch dort führt die Entschlüsselung des Mikrobioms unabhängig von Jahreszeit oder Bodenart zu sehr validen Zeitangaben. Noch ist diese mikrobiologische Uhr ein experimentelles Instrument, doch jede neue Sequenz liest sich wie ein Sekundenstrich im großen Zeitmesser der Verwesung. Ein lautloses Pendel, das vielleicht schon bald die klassische Insektenuhr ergänzt. Bildgebende Verfahren und Biochemie. Noch ehe das Skalpell die Haut öffnet, fährt heute häufig der Röntgenblick durch den toten Körper. Postmortem-CT macht verborgenes Gas sichtbar. Es zeigt uns, wie Fäulnisblasen, Lunge, Herzbeutel oder gar das Mark der Röhrenknochen füllen. Studien konnten nachweisen, dass die Gesamtgasmenge im CT in den ersten Wochen nach dem Tod regelhaft ansteigt und sich so als zusätzlicher Indikator für das postmortale Intervall eignet. MRT-Sequenzen wiederum offenbaren sogenannte Forensic Sentinel Signs, signalstarke Flüssigkeitsspiegel oder Sedimentation in Gefäßen, die verraten, ob das Blut noch flüssig oder bereits in starre Gerinnsel übergegangen ist. Parallel wandert der Blick ins Molekulare. Im Glaskörper des Auges steigen Kalium- und Hypoxantin-Werte minutengenau an. Aus gut kalibrierten Gleichungen lässt sich damit bis zu 2 Tagen nach dem Tod ein postmortales Intervall mit Fehlergrenzen von unter 3 Stunden berechnen. Jenseits dieser Frist liefern neue Proteomanalysen der Skelettmuskulatur eine zweite Uhr. Bestimmte Strukturproteine zerfallen temperatursensitiv in fest definierten Stufen. Eine Massenspektrometrie kann daraus noch nach mehreren Wochen ein Zeitfenster von plus minus 2 bis 4 Tagen ableiten. Fehlen frische Livores, treten stattdessen Fäulnismarmorierungen und CT-Gaswolken auf, verdichten sich Bildgebung und Biochemie zu einem konsistenten Mosaik. So grenzt der Gerichtsmediziner den Todeszeitpunkt nicht mehr nur nach dem Augenschein der Verwesung ein, sondern stützt sich auf digitale Schatten und molekulare Signaturen und kann oft mit Sicherheit sagen, gestorben vor 4 bis 5 Tagen, nicht gestern und keinesfalls vor 1 Monat. Die Menschen wissen schon sehr lange, dass ein toter Körper durch die Natur eine andere Gestalt annimmt. Frühe Leichenschauer wie im alten Rom oder China nutzten Hitze und Fäulnisgeruch, um Scheintote von echten Toten zu unterscheiden. In der frühen Neuzeit begannen Ärzte und Kriminologen, Verwesungsphasen systematisch zu beschreiben. So entdeckte der Engländer John Hunter 1728 bis 1793, dass manche Leichen aufgeschnitten gären, während andere mumifizieren. Hunter war bekannt für seine umfassenden anatomischen Studien, die er an Leichen durchführte, und für seine innovativen Lehrmethoden, die er an seinen Studenten anwandte. Hunter war auch ein begeisterter Sammler von anatomischen Präparaten und führte selbst Experimente an menschlichen Körpern durch, auch an seinem eigenen. Im 19. Jahrhundert untersuchte der französische Veterinär und Entomologe Jean-Pierre Meynin seit den 1870er Jahren systematisch Aasinsekten und veröffentlichte 1894 sein Werk La Faune des Cadavres, eine detaillierte Darstellung, welche Insekten wann auf Kadavern auftauchen. Dieser Pionier legte damit den Grundstein für die forensische Entomologie. Unter anderem auch der schottische Rechtsmediziner John Glaister, 1856 bis 1932, den wir bereits aus Notiz Nummer 3 kennen, zeichnete Diagramme der Temperatur- und Verwesungsentwicklung. Erst im 20. Jahrhundert entstanden standardisierte Zeittafeln der Zersetzung. Mit den beiden Weltkriegen stieg das Interesse an Massengrabanalysen, um Tote genauer datieren zu können. Ab den späten 1970er Jahren wagte die forensische Anthropologie ein bis dahin undenkbares Experiment. Menschenkörper wurden kontrolliert im Freien ausgelegt, um ihren Zerfall systematisch zu beobachten und zu dokumentieren. Den Anfang machte der Anthropologe Professor William M. Bess, der 1981 auf dem Gelände der University of Tennessee in Knoxville die erste Anthropological Research Facility eröffnete, das Urbild aller späteren Bodyfarmen. Seitdem werden dort und auf ähnlich aufgebauten Stationen, beispielsweise in Texas, Colorado und Australien, gespendete Leichen in Waldschatten, offener Sonne, Gewässern oder flachen Erdgräbern platziert. Sensoren zeichnen Temperatur, Feuchte, Gasentwicklung und Insektenfauna minutengenau auf. So entstanden die bislang umfassendsten Datenreihen zum menschlichen Verfall in unterschiedlichsten Klimazonen. In Europa gibt es bisher keine vergleichbaren Bodyfarmen. Ein Verwesungsgelände befindet sich allerdings in Amsterdam. Es hat lediglich eine Größe von 20 mal 25 Metern. Anders als in den USA werden die Leichen hier ausschließlich im Erdreich vergraben und nicht offen auf dem Gelände abgelegt. Die Breite der Verwesungsszenarien ist also stark eingeschränkt. Moderne Body-Farm-Projekte setzen inzwischen Thermaldrohnen, 3D-Laserscans und KI-gestützte Zerfallsmodelle ein, die aus Wetter- und Bilddaten in Echtzeit ein postmortales Intervall berechnen. Jeder Leichnam liefert mit Hilfe der Forensik einen Einblick in sein eigenes zeitliches Schicksal. Schauen wir uns nun noch zwei Fallbeispiele an, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Fall 1, Brienzi, der Vivianitmann. Berner Oberland. Schweiz. 30. April 1996. Taucher entdecken in einer stillen Bucht des Brinzersees einen seltsam hellen Torso. Vom Kopf keine Spur. Erst hält man das Fundstück für ein verwestes Schaf, doch als die Spurensicherung das Bündel hebt, splittert eine harte, grau-weiß schimmernde Kruste ab. Adipoziere. Leichenwachs. Zwischen den Rissen leuchtet stellenweise azurblaues Gestein. Im Institut für Rechtsmedizin Bern zeigt die Computertomographie, dass Herz, Lunge und Teile des Magen-Darm-Trakts unter der Fettpanzerung nahezu intakt sind. Die Weichteile wirken wie Vakuum verpackt. Zugleich ist der Schädel nicht auffindbar, vermutlich von der Strömung oder Seebewohnern abgetrennt. Chemische Analysen verraten schließlich das Geheimnis des blauen Schimmers. Es handelt sich um Vivianit. Ein Eisenphosphatmineral, das sich nur in sauerstoffarmen Sedimenten bildet. Damit stehen drei harte Fakten fest. Adipoziere und Vivianit entstehen nicht über Nacht. Die Leiche muss eine sehr hohe Liegezeit gehabt haben. Der tote Körper muss in einem anaeroben Milieu gelegen haben. Die Bildung des Eisenphosphatminerals passt zur Chemie des kalkarmen Süßwasseralpensees. Radiokarbondatierungen an Kirschkernen aus dem Magen und Kollagen aus dem Femur, also dem Oberschenkelknochen, verlagern die Todeszeit schließlich in die späten 1700er Jahre. Der blaue Mann von Brienz wurde also weder kürzlich ertränkt noch auf offener See getötet. Er ertrank oder wurde ertränkt vor mehr als 200 Jahren, sank, warf eine schützende Rüstung aus Leichenwachs über, wurde von Sedimenten begraben und kam erst durch ein Erdbeben wieder ans Licht. Der Brienzi-Fund ist damit ein Paradebeispiel, wie bildgebende und biochemische Verfahren die klassischen Taphonomiezeichen ergänzen. Wo Larvenspuren fehlen, sprechen Mineralogie, Radiokarbon und CT eine klare Sprache. Fall 2 – Larven voller Kokain. Litchfield County, Connecticut, Vereinigte Staaten von Amerika, 14. Februar 1991. Ein milder Winter lässt den Schnee im Mischwald von Upper Bantam River Town, als ein Jäger auf etwas Ungewöhnliches stößt. Unter einer Laubschicht liegt ein stark skelettierter Oberkörper, umgeben von einer dünnen Decke aus 10 Madenströmen. Vom Gesicht sind nur noch Kieferabschnitte übrig. Weichteile fehlen fast völlig. 5 Monate Einsamkeit im Wald haben jede klassische Blutprobe zunichte gemacht. Doch die Insekten leben und genau sie sind des Rätsels Lösung. Die Ermittler bergen Kalliforidenlarven nebst deren Puppenhüllen. Bei der Autopsie stehen nur Muskelreste aus den Oberschenkeln als toxikologisches Vergleichsmaterial zur Verfügung. Im Labor werden die Maden homogenisiert und die Extrakte durch Gaschromatographie mit Massenspektrometriekopplung sowie Radioimmunassays gejagt. Der Befund ist eindeutig. Kokain und dessen Hauptmetabolit Benzoylecgonin finden sich in den Larven in gleicher Größenordnung wie im verbliebenen Muskelgewebe. Keine anderen Opiate, Benzodiazepine oder Barbiturate werden nachgewiesen. Damit ist klar, der Tote starb nicht an Erfrierung oder Gewalt, sondern an einer Kokainintoxikation. Die Droge zirkulierte im Blut, wurde während der Verwesung von den Maden mitgefressen und überdauerte dort die Zersetzung. Dies war einer der ersten gerichtsmedizinisch veröffentlichten Fälle, in dem die Entomotoxikologie, die Analyse von Sucht und Giftstoffen in Insekten die Todesursache zweifelsfrei sicherte, obwohl das Körpergewebe weitgehend zerstört war. Der Fund belegte zugleich, dass Kokain die Entwicklungsgeschwindigkeit der Larven nicht signifikant verzögert hatte. Ihre Länge passte exakt zum erwarteten Wachstumsstand und erlaubte zusätzlich eine Schätzung des postmortalen Intervalls. Die Ermittler kombinierten die Maden als Drogenspeicher und die Larvenlänge als Zeitmesser und schlossen den Fall mit der Feststellung ab. Tod durch Kokain, eingetreten knapp 5 Monate zuvor, keine Fremdeinwirkung. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Verwesung ist ein mächtiger, schrittweise ablaufender Zeuge des Todes. Nach dem letzten Herzschlag setzen in unserem eigenen Körper die ersten chemischen Prozesse ein. Autolyse und bakterielle Fäulnis wirken, bis Haut und Organe von Maden und Mikroben verwertet sind. In der ersten Zeit trennen sich Leichnam und Umwelt scharf in warm und kalt, weich und hart, alt und frisch. Jede Abweichung im Verwesungstempo kann Indiz sein, ob die Leiche verlagert wurde oder ungewöhnlichen Bedingungen ausgesetzt war. Die Todeszeitschätzung durch Verwesung allein ist schwierig. Meist erhält man nur ein Zeitintervall von Tagen. Deshalb ergänzt die Verwesung die anderen Merkmale des Todes wie Leichenflecken, Leichenstarre und Leichenkälte. Ich hoffe, dieser kurze Einblick hat Ihnen gezeigt, dass nach dem letzten Herzschlag neues Leben entsteht. Bakterien, Schmeißfliegenlarven und Aaskäfer machen den Leichnam zum vibrierenden Mikrokosmos. Jeder süßfaulige Hauch in der Luft, jeder grün-violette Schimmer der Haut ist eine verschlüsselte Botschaft über Zeit, Ort und Umstände des Sterbens. Bleiben Sie wachsam und halten Sie Ihre Sinne geschärft, denn unser Weg führt weiter durch das Reich des Todes. In der nächsten Notiz richten wir unseren Blick auf jene rastlosen Aasfliegen und Käfer, deren Larven den Tod sekundengenau protokollieren, den pulsierenden Mikrokosmos der forensischen Entomologie. Bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Maximilian von Schattenreich.